Also wie gesagt, möchte ich heute oben eigentlich der zweite Teil vom nach dem letzten Mal, also letztes Mal ist da oben gesehen mit dem Vortrag, das vorletzte Mal. Das letzte Mal haben wir dann die dabei gewesen sind, gemeinsam miteinander praktiziert. Das letzte Mal hat der Vortrag heißen Provokation Mitgefühl. Und heute kommt jetzt eigentlich der zweite Teil, noch größere Provokation, Hingabe und Segen. Wer hat, das ist nicht zum Abfragen, wer das gehört hat, einfach so sein Weiss, wer ist am letzten Mal, wo ich den Vortrag gehalten habe, nicht dabei gewesen und hat es auch nicht gehört? Also viel. Okay. Gut. Ich werde einfach heute nur noch am Rand auf das Mitgefühl eingehen. Wenn ihr das plötzlich findet, auch, würde ich das gerne auch noch doch nochmal anhören, könnt ihr das ja auf der Website euch anhören und auch das Handout, das da ein Exemplar jetzt nicht drin liegt, euch auch ausdrucken. Vielleicht warum Provokation, ich weiß nicht, wenn ihr das Wort hört, Hingabe und vor allem sagen, was das mit euch macht. Ist das eher etwas, was euch Hingabe, hingebungsvoll, ich gebe mich hin, sagen. Ich weiß nicht, was das euch so in Erinnerungen vielleicht ruft, vielleicht auch eine kirchliches Elternhaus, vielleicht ist das positiv besetzt, vielleicht auch weniger, vielleicht über provoziert zu reiten, darunter ist es eher neutral. Mit dem Hingabe und Sagen und eben auch Mitgefühl, vor allem Mitgefühl und Hingabe sind zwei wichtige Aspekte, die uns können helfen in so einer Praxis, wo wir miteinander ja unterwegs sind, mehr oder weniger intensiv und jeden auf seine Art, eigentlich in eine Art Fallen hineinzulaufen, wo heute in diesem Achtsamkeitshype auch eine gewisse Gefahr ist. Ich finde das sehr positiv, der Achtsamkeitshype, nicht so mich falsch verstehen. Also sieht das, dass es in der Psychologie, in der Psychiatrie, in der Unternehmensführung, im Unterricht und überall ist das heute ein Thema. Vor noch 15 Jahren, wenn man hier in einer psychiatrischen gesehen hat niemand etwas von MBSR gewusst. Niemand irgendwie das groß kennt. Heute ist das en vogue, jede bessere Klinik muss das anbieten. Und immer mehr greift das eigentlich um sich. Auch in x Firmen kann MBSR-Lehrerinnen und Kollegen in Deutschland, die fast nur in großen Unternehmen unterrichten, gehen Kurs für Führungsleute in MBSR. Das ist die Schweiz noch nicht so frei, aber ich habe die Kollegin im Wallis, die jetzt von Lonza angefragt hat, ist für ganz Lonza, die fragt die Sturenschule, also ein riesen Projekt. Also es greift wirklich so um sich. Und die Gefahr ist von dem, dass man die Achtsamkeit ein Stück weit missbraucht für einen Ego-Trip. Es ist natürlich ein Ego-Trip, wir selber wollen achtsamer werden, man möchte mit dem ein Stück weit eigene leidenschaftende Muster ja auflösen, es soll uns ein Stück weit besser gehen. Aber wenn das überhand nimmt oder zu grossen Teil ist, kann es dazu führen, dass wir uns wie mit zu starker Energie und zu stark auf uns selber fokussiert, eigentlich uns den Weg, der wirklich hinter dran ist, wie verschliessen. Weil es geht eigentlich darum, und das ist der erste rote Satz, der ist auch auf der letzten, auf dem letzten Handout gesehen, einfach in einem Text verteilt. Ohne Ich-Bezogenheit würden wir kein Leid erfahren. Schaffen wir es, uns selbst nicht mehr als den Mittelpunkt der Welt zu betrachten, verändert sich unser ganzes Leben. Das sind so die zwei wichtigen Sätze aus einem Buchabschnitt. Seht hinten auf der Seite 3 haben wir die Quelle. Aus dem Schöttinimmerin-Projekt Präsent frisch wach. Das Buch liegt auch dort hinten. Also, eine Quelle vom Leid ist, dass wir eben in einer Ich-Bezogenheit verlieren. Eigentlich nur uns selber kreisen. Klar, wir müssen schauen, wir müssen uns für uns sorgen. Das heisst nicht, man soll nichts für uns sorgen, das ist klar. Wir sollen auch gut Selbstvertrauen haben, nicht irgendwie miteinander bloß lassen. Aber wenn wir alles auf uns beziehen, immer uns soll es sehr gut gehen, in Abgrenzung, vor allem wenn ich immer in starker Abgrenzung zu meiner Meinung, mein Eigentum, meine Position, meine Familie, meine Kinder. Und da sind wir auch in einer in einer Abgrenzung, starken Abgrenzung zu anderen lebt. Meine Praxis, meine Achtsamkeit und ich bin dort möglichst gut und ich bin vielleicht besser als andere. Ich möchte ja möglichst präsent sein oder andere, mein Gott, ist der wieder nicht präsent. Und ich bin halt, ja, mach schon wieder Achtsamkeitspraxis. War schon nicht schlecht drauf, so. Dann wird es so zu einer Art, wo man sich von da abgrenzen von anderen. Und es kann so zu einem Ego-Trip werden. Und das, würde ich sagen, ist doch immer wieder einmal zu beobachten. Und kann man immer wieder eben sich selber beobachten, wenn man ehrlich ist mit sich selber. Und von dem her und für die, um die Ich-Bezogenheit eben ein Stück weit aufzulösen, sind Mitgefühl und Hingabe eigentlich die beiden Königswege. Und die sich vielleicht noch der MB sehr gut zugerinnen, haben wir nicht so dort vertieft. Oder? Haben wir uns nicht groß damit beschäftigt. Wir haben am Achtsamkeitstag, habe ich über die vier Unendlichen etwas gesagt, ist ein Witz um das gegangen. Klar ist auch immer, wie verhalte ich mich in meiner Umfrage, wie kommuniziere ich und so weiter. Aber wir haben über Hingabe, meinte ich, und Mitgefühl, zumindest Hingabe sicher nicht, Mitgefühl habe ich für den gesagt. Und die beiden eben Elemente, Hingabe und Mitgefühl, sind wichtige oder eigentlich die Wege aus so einer Ich-Zentriertheit. Und ihr seht das nebendran in dem Kasten, auf dieser Grafik, dort steht, der exzellenteste, perfekteste Umstand zum Realisieren der korrekten Sichtweise von Leerheit ist es, nach oben, bewusst in Anführungszeichen, Hingabe zu allem Wesen zu entwickeln und nach unten hin Mitgefühl für alle Wesen zu kultivieren. Liebe sollte hier im Sinne von sowohl Hingabe als auch Mitgefühl verstanden werden. Mögen wir uns Tag und Nacht in diesem unfehlbaren höchsten Weg der Einheit, eben von Mitgefühl und Weisheit üben, ohne uns je von ihnen zu trennen. Also in dieser Kraft, dass ich mich einerseits hingabe nach oben, da steht erleuchtete Verse, ist auch wieder so ein bisschen klerikaler Begriff, wo man vielleicht dran hängen bleiben kann. Da darf ich hingabe zu Menschen, die für uns Vorbilder sind, bekannte Lehrer, ob sie jetzt leben oder nicht, und Lehrerinnen. Ich habe gerade das letzte Mal davon erzählt, so ein Buch gelesen von einer wirklich erleuchteten Frau, Deepa Ma, ist Familienfrau gewesen, hat ihre Kinder großzogen, schwer krank gewesen selber, hat ihre ganze Verwandtschaft gelehrt, hat in einfachsten armen Verhältnissen gelebt. Großartige Frau, wirklich inspirierend ist. Jetzt aus dem buddhistischen Hintergrund, aber das gibt es nicht auch sonst. Oder tolle Lehrer wie ein Gendin Rinpoche, oder Tulkugin Rinpoche. Frauen und Männer, die das Gefühl haben, die haben wirklich einen inneren Grad von Freiheit entdeckt. Und wenn man dort eigentlich so schaut, was macht denn diese Menschen aus, dann sind sie ein Stück weit bescheiden, und nicht nur ein Stück weit, sind sehr bescheiden, sie sehen sich ihre eigenen Grenzen bewusst, gehen selber immer wieder zu anderen Lehrerinnen und Lehrern und sind völlig offen für ihre Umgebung. Also, offen und für andere auch da. Das war das Mitgefühl, das wir uns das letzte Mal damit beschäftigt haben. Also wenn ich mich nicht mehr selber ins Zentrum stelle, sondern zuerst nicht einmal vielleicht noch in Menschen, aber dann vielleicht auch Menschen, die uns gar nicht so nachstehen, sondern einfach jemand, der kommt mit einer Frage, mit einem Anliegen. Wenn wir dort arbeiten, wirklich in so einer Offenheit zu begegnen, in einer mitfühlenden Art, eigentlich möchte das Gleiche wie ich. Er glücklich sein, er möchte nicht Leid erfahren, er möchte Lebensfreude haben. Er möchte sich nicht im Begehren und in seinen internen Muster verstricken. Es geht uns ja allen genau gleich. Es sind kein bisschen unterschiedlich diesbezüglich. Einfach vielleicht im Grad, wie wir dort uns aus dem heraus befreien, gibt es Menschen, die weiter sind, wo wir uns können ein Stück weit anlehnen, bei ihnen auch Rot holen. Und zu denen können wir wie Hingabe entwickeln. Hingabe im Sinn, denen könnte ich ein Stück weit nacheifern. Und denen, die gleich wie uns unterwegs sind, oder vielleicht sogar sich noch mehr in ihren Muster verstrickt haben. Wir alle kennen vielleicht Menschen, die einfach extrem Mühe haben mit sich selber, die immer wieder in sich extreme Sachen verstricken, in den gleichen Verhaltensmuster, wo man es fast einem weh macht und zugehört. Kennen das sicher als Menschen. Dort easy mit Mitgefühl, das wäre das Mitgefühl die uns letztes Mal uns eben damit beschäftigt haben. Und in dem, so das eine nach oben auf im Schlusszeichen, dort wo wir Vorbilder haben, und das andere praktisch auf unserer Ebene und für den Menschen, die es noch schwerer mit sich haben als wir selber. Das ist das, was damit Liebe gemeint ist. Also es ist nicht so eine egoistische Liebe, die jetzt alles für mich möchte krallen, sondern es ist eine ganz offene Liebe. Im Christlichen wäre das so das Agape. Und wenn das wirklich so präsent ist und das in uns wirkt, dann kann es dazu führen, dass wir wirklich in eine innere Tiefe reinkommen, wo eben nicht mehr wir um uns selber kreisen und das Bin-Ein-Ich-Projekt ist, sondern wir sind eigentlich offen in eine Art von Sein, wo wir uns wirklich können öffnen für andere. Das ist damit gemeint. Das ist das Bild, soll das nebendran ein bisschen veranschaulichen. Und jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen durch den Text, der jetzt hier unten folgt, ich tue immer ein bisschen ein Stück weit lesen und versuche auch dazu etwas sagen und zu ergänzen und mal schauen, okay, was ist jetzt vielleicht mit Hingabe im Tieferen noch gemeint? Was könnte das sein? Und ich will auch immer wieder ein bisschen Bezug nehmen zu dem, was man vorher in dieser Kontemplationszeit, ich habe sehr viel geschwätzt, was wir da gemacht haben, die ich Retreat gemacht haben oder ein bisschen mehr im Buddhismus vertraut sind, die haben dann die Elemente erkannt. Ich will sie jetzt ins Führen nehmen und vertiefen. Fangen an mit dem Text. Der Text ist übrigens vom meisten Text, der jetzt kommt, von dem Gendun Rinpoche, habe ich das letzte Mal schon Zitat davon gebracht, hast das Buch hier, ich lege es dann auch wieder hinten. Ich kann das immer wieder aufs Neue allen ans Herz legen. Das heisst ja auch Herzensunterweisung, wenn wir es machen und kann meistens. Unsere jetzige Situation ist spirituell gesehen ein Wendepunkt, an dem wir über zwei Möglichkeiten verfügen, aufwärts zu gehen oder abwärts. Wir können entscheiden, welche Richtung unser Leben jetzt nimmt. Dabei gibt es aber nicht tausende von Möglichkeiten, sondern im Grunde nur die Wahl zwischen dem Weg, der alle Anhaftung auflöst, und dem Weg, auf dem wir weiter unseren ich-bezogenen Interessen folgen. Das ist ein persönlicher Entschluss, den niemand stellvertretend für uns fassen kann. Haben wir eine klare Entscheidung getroffen, werden wir mit Leichtigkeit alle Schwierigkeiten überwinden und Fortschritte machen. Es geht, wenn man sich so überlegt, wie kann ich meine Praxis immer wieder auch im Alltag verankern. Wenn ich merke, das tut mir eigentlich irgendwie gut, und darum sind die ja vermutlich auch da, ich hoffe nicht, das sind aus masochistischen Überlegungen jetzt heute oben gekommen, und dann müssen wir das auch noch anschauen, sondern irgendwo scheint es zumindest phasenweise in eurem Leben euch etwas zu bringen, die Praxis. Und man kann sich überlegen, ja, was bringt es mir denn eigentlich? Und ich gehe jetzt einmal davon aus, das ist eigentlich gut immer mit einem Fortschritt auf dem Weg einher, dass man eine größere Offenheit kommt, merkt, dass vielleicht so Verhaltensmuster ein Stück weit, wo auch einem Leid bereiten, selber, dass man die ein Stück weit schwächen kann. Und es geht irgendwie darum, zu merken, wenn ich so merke, ich habe da eigentlich einen Weg und eine Methodik und Übungen dazu, dass ich mir eigentlich irgendwie muss klar werden, will ich eigentlich dort wirklich viel Kraft hineingeben oder nicht. Also, wenn es mir gut tut, eigentlich sollte ich es dann vielleicht intensiver machen. Also es geht wirklich, und was tut mir vielleicht eben auch nicht gut auf der anderen Seite, wo ich viel Zeit damit verbringe. Und da wird jeder für sich finden, es gibt Sachen, da bringe ich auch viel Zeit damit, aber eigentlich das tut mir in der Summe wirklich gut. Es ist nicht, dass es jetzt zum Gelingen von meinem Leben wirklich deutlich beibringt. Viele Sachen müssen wir auf dem machen, aber so die innere Einstellung auch, wie bin ich unterwegs. Was tut mir eigentlich gut und was nicht? Und das, was hier so steht, also so zu einem inneren Entscheid kommen, das ist auch etwas, wo es eine ganz tolle Lehre dazu gibt. Ich habe über die auch schon geschwätzt, die Thapusa Sutta. Das ist wirklich eine originale Lehre vom Buddha. Wo der Ananda, der ist einer von seinen engsten Begleiter, der mit ihm ganz am Anfang schon dabei war, als er seine Mönchsgemeinde und Nonnengemeinde da um sich versammelt, wo immer mehr gewachsen ist. Da hat mir gesagt, mir fällt es einfach schwer, der Ananda zum Buddha, mich immer wieder für das entscheiden, was mir eigentlich gut tut. Ich merke, ich mache es immer wieder anders. warum eigentlich? Verstand das gar nicht. Dann hat der Buddha gesagt, ja, mir ist genau gleich gegangen. In der Sutan. Und irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich muss auch für mich eine Klarheit gewinnen. Was tut mir eigentlich gut und was nicht? Und da muss ich auch wirklich auch wieder anschauen, was tut mir eigentlich wirklich gut? Welche Menschen tun mir auch gut? Welche Literatur, welche Freizeitbeschäftigung, welcher Beruf und so weiter. Und welche inneren Qualitäten, die ich ihn vielleicht mehr fördere. Was fördert heilsame Qualitäten mehr, wie Großzügigkeit oder Mitgefühl? Oder eben macht es mich eher gitzig und eng oder so. Und wenn ich das anfange, und das hat er dann gesagt, der Bruder, ich habe das auch gemerkt, dass ich das eigentlich immer wieder schwank. Und irgendwann habe ich gefunden, nein, ich muss das ganz klar mal unterscheiden lernen, was tut eigentlich gut, was ist heilsam, nicht nur kurzfristig, sondern auch in einer längeren Optik für mich und meine Umgebung und was nicht. Und ich das wie auf zwei Häufchen verlegen. Und hat dann gemerkt, eigentlich, es ist eben der Weg, den er auch später beschrieben hat. Wenn das dann konsequent gegangen ist, hat das dann Bim zu der Erleuchtung geführt. Also, es ist wichtig, und darum redet auch der Gendin Rinpoche, jeder Moment ist immer wieder ein Wendepunkt, wo ich immer wieder muss schauen, was ist jetzt wirklich eigentlich gut und was nicht. Und ich muss für mich wie eine Klarheit gewinnen, und mich auch immer wieder neu entscheiden. Es wird auch gar nicht immer so einfach zu entscheiden, was eigentlich ist. Muss ja jeder für sich immer wieder neu überlegen. Darum, ganz am Anfang, steht eigentlich so eine innere Klarheit, sich zu gewinnen. Ich habe das auch so ein bisschen angebracht in dieser Meditationszeit, was tut mir eigentlich gut und was vielleicht auch nicht. Und dann geht das weiter, im Text, damit unsere Motivation stärker und unser Entschluss unumstößlich wird, sollten wir uns mit den Unterweisungen vertraut machen, da redet man jetzt über die buddhistischen Unterweisungen, und ein wirkliches Verständnis davon entwickeln, was das Erwachen in die Dimension jenseits von Leid auszeichnet und welcher Nutzen für uns, ganz wichtig, und andere aus dieser Verwirklichung entsteht. Ein solches Verständnis gibt unserem Geist eine klare Ausrichtung und erfüllt ihn mit Vertrauen und Hingabe. Dann wird der Weg zur Erleuchtung einfach. Also, wenn wir jetzt merken, eigentlich das und das tut uns gut, nämlich eben die Praxis, da geht es um eine Hingabe in die Praxis, ich merke, das tut mir eigentlich gut. Das tut mir eigentlich gut, also dann muss ich mir für überlegen, okay, was fördert mich da? Und eins Wichtiges ist, dass man sich wirklich eigentlich vertraut macht mit denen ja sehr umfangreichen und tollen Unterweisungen, wo immer ein Unterschied ist, der Bücher und Vorträge und ich weiß nicht, was alles zur Verfügung steht, ein Verständnis entwickelt, das für einen so gut ist. Was ist eigentlich hilfreich auf dem Mittelweg, wenn ich mich mal so möchte entscheiden, was hilft mir da dabei? Da gibt es relativ umfangreiche und auch gute Anweisungen dazu. Und wenn ich das versuche, so ein bisschen, und das haben wir alle schon gemacht, sonst wäre ich auch nicht da, irgendwie, wenn wir das so ein bisschen anwenden, merken, eigentlich tut uns ein Stück gut. Und eigentlich sind wir dort, wenn es uns gut tut, sind wir auf einem guten Weg. Und mit dem Lernen entsteht immer mehr Vertrauen in die ganze Sache. Und plötzlich merkt man, hey, das ist eigentlich wichtig. Eigentlich würde ich da gerne noch mehr Zeit investieren. Und damit entsteht auch ein erstes Mal wirklich auch ein Hingehen. Ich merke, ach, eigentlich, das tut mir gut, ich möchte das für mich, nicht so jetzt du musst, sondern ich möchte für mich eigentlich dort mehr Zeit investieren oder ich möchte das besser kennenlernen. Ich möchte das, was mir da gut tut, noch weiter sich vertiefen lassen. Und indem so das Vertrauen wächst in sich selber und auch in die Belehrungen, entsteht dann so etwas wie Hingabe und auch wieder Freude. Ich merke, ich lerne da etwas, es macht eigentlich Freude, es ist spannend, es ist interessant. Zu Problemen auf dem Weg kommt es nur dann, wenn wir keinen eindeutigen Entschluss gefasst haben. Wir verstehen zwar, dass wir an einem wichtigen Wendepunkt sind und gehen versuchsweise ein paar Schritte in Richtung Dharma, das ist die Belehrungen. Doch nach einer Weile sagen wir uns, drüben war es auch nicht schlecht. Und kehren wieder in weltliches Verhalten zurück, in unsere Muster, in unsere Ich-Bezogenheit. Um wenig später festzustellen, oh, das ist aber ziemlich schmerzhaft, Dharma ist doch besser. sind wir so zwischen weltlichen Anliegen und dem Weg des Erwachens hin und her gerissen, entsteht unweigerlich Schwierigkeiten. Sobald wir uns jedoch des Wertes der Erleuchtung bewusst werden und unseren Geist ganz auf sie ausrichten, kommen wir auf natürliche Weise voran. Also das, was uns Kraft gibt, auch bei etwas im Bleiben, das ist ja nicht nur jetzt hier so, das ist ganz grundsätzlich, wenn ich immer wieder sage, soll ich jetzt hier in die Ferien gehen oder hier hin, oder soll ich jetzt das kaufen oder soll, oder ist die Partnerin die rechte oder doch die andere, also wenn ich da immer irgendwie so hin und her schwank und nie wirklich zu einer inneren Klarheit komme, verzettel ich mich, ist kraftlos, da rauben wir uns Energie. Das heisst, damit wir Energie haben für unsere Praxis, braucht es eine Fokussierung und damit auch eine Hingabe. Ich muss mich ein Stück weit dafür entscheiden. Und jetzt könnte man sich eben überlegen, ja, aber da bin ich ein Stück weit, ist noch schwierig, ist ja nicht immer so einfach, oder? Das geht dann so häufig auch nicht. Und dann machen wir doch wieder etwas anderes. Und da kann man sich fragen, was hilft denn, was könnte uns helfen da dabei? Und das ist der nächste Abschnitt. Alle Wesen brauchen Methoden sowie Führer und Gefährten auf dem Weg, um aus der Verwirrung herauszufinden und die Weisheit des vollkommenen Erwachens verwirklichen zu können. Und das wird dort genannt mit einem speziellen Begriff, Zuflucht in die drei Juwelen zu nehmen. Die drei Juwelen sind in der buddhistischen Sicht ist Buddha, das ist der ursprüngliche Lehrer, ist Dharma, die ganzen Belehrungen, die er gegeben hat, die man selber aber nicht einfach nur jetzt reinlöffelt und nichts damit macht, sondern wo man selber ausprobiert. Es ist nicht einfach nur ein Katheterwissen, das man sich da irgendwie verabreicht, sondern es geht nicht darum, das einmal zu hören und auszuprobieren. Erst dann wird es wieder zu einer, nicht nur zu einem Wissen intellektuell, sondern zu einer Erfahrung. Das wäre verkürzt hinter dem Begriff Dharma. Und es gibt eben auch eine Gemeinschaft. Man ist nicht alleine unterwegs. Es gibt sich nicht alleine hier. Ihr seid auch hier zum Glück. Und wenn man nebeneinander geht, dann sind auch andere hier. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die einem ein Stück wieder können weiterhelfen können. Und man ist also nicht alleine, sondern alle Wesen, und das gilt auch für einen Buddha, das gilt auch für Bodhisattvas und den Dipamant, die haben alle Lehrerinnen und Lehrer gehabt, sind selber als Lehrerinnen und Lehrer wieder zu den anderen Lehrern gegangen. Und so ist ein gegenseitiges Befruchten und voneinander lernen. Und immer etwas Neues aufnehmen und weitergeben. Zuflucht in die drei Juwelen, das heisst, das wird von einem buddhistischen Begriff, wenn ich gerade etwas dazu sage, Zuflucht in die drei Juwelen zu nehmen, entspricht also einer unabänderlichen Notwendigkeit, einem universellen spirituellen Gesetz. Das ist nicht nur so jetzt im buddhistischen Hintergrund, sondern auch im christlichen Hintergrund. Da gibt es Belehrungen, es gibt Lehrer, es gibt eine Gemeinschaft. Auch in jedem, meine ich, spirituellen Hintergrund kann man das sagen, so wie ich das überschaue. Mit Zufluchtnahme richten wir die Energie von Körper, Rede und Geist auf die Dharma-Praxis aus, begleitet von der festen Absicht, heilsame Handlungen auszuführen, die nicht nur uns selbst, sondern zugleich allen Wesen im Universum zugutekommen. Wir nehmen nicht nur für das eigene Wohlergehen Zuflucht, sondern auch, um so schnell wie möglich fähig zu werden, alle Wesen aus dem Leid herauszuführen. Das ist nicht ein riesiger Anspruch, aber eigentlich ist es eben nicht nur eine Praxis, die wir für uns machen, nur wir und alle anderen nicht, die sollen da bleiben im Sumpf, sondern eigentlich geht es darum, über das, was wir hier lernen, auch also für uns, wo wir uns damit beschäftigen, anderen können zu gut kommen, dass wir durch das wir uns ändern auf eine gute Art, dass auch unsere Umgebung zu gut kommt und wir wieder für andere wieder Gemeinschaft können sein, um ihnen weiterzuhelfen. Zuflucht ist hier so gemeint, das ist sich eben etwas anvertrauen. Ich bin nicht allein unterwegs. Ich bin nicht nur, ich habe die Probleme und ich habe die Themen, sondern sind seit 2500 Jahren Menschen unterwegs, wenn man jetzt den Buddhismus nimmt und in anderen Religionen sind es andere. Und wir können lernen voneinander. Wir müssen nicht für uns alleine durchstieren. Zuflucht nehmen ist also ein bisschen etwas sich anvertrauen, einen Schutz suchen, sich einfach ein Stück weit haben können fallen lassen. Ich alleine muss das machen. Das ist ein ganz wichtiger Begriff im Buddhismus, Zuflucht. Und die drei Juwelen Die drei Juwelen sind so die drei wunscherfüllenden Juwelen. Die haben eine wirklich wandelnde Kraft. Lehrerinnen und Lehrer, Buddha, die Methoden, die man hier lernen kann, Praxismethoden und die Gemeinschaft von anderen und der Austausch dort drin. Das sind die drei Juwelen. Zuflucht nehmen ist eine Geisteshaltung, das ist sehr wichtig, vertrauensvoller Offenheit. Für das Ziel der Erleuchtung ist zugleich auch eine tägliche Praxis, um immer wieder in diese Offenheit hineinzufinden. Also Zuflucht nehmen oder sich eben anvertrauen, was dann auch Hingabe gemeint ist, hilft uns immer wieder in eine Offenheit zu kommen, auch in unserer Praxis, dort wo wir es vielleicht uns so in ein Ego-Projekt verändern. Wir merken, es ist eng. Immer dort, wenn unsere Praxis so eng ist, wir kommen nicht weiter und haben das Gefühl, wir sind irgendwo an der Wand, dann können wir davon ausgehen, wir sind so mit einer Einstellung unterwegs, wo wir stark auf uns fokussiert sind. Das kann man dann einfach so ein bisschen prüfen. Wie bin ich jetzt eigentlich unterwegs? Bin ich immer unter Offenheit oder eben nicht? Und wenn wir das merken, es ist eng in mir, dann kann es helfen, in die Offenheit hineinzukommen, durch Mitgefühl mit anderen. Ich merke, das sind ja die anderen unterwegs. Und eben die Hingabe oder die Zuflucht in die drei Juwelen. Sich dann wieder anvertrauen, sich wieder mal rot holen in einem Buch, bei einer Freundin, bei einem Freund, bei einem Kollegen, bei einem Lehrer, bei einer Lehrerin. Buddha, Dharma und Sangha, das sind jetzt die drei Ausdrücke. Buddha habe ich klar. Dharma haben wir auch schon gehabt. Sangha ist jetzt die Gemeinschaft. Das ist der Begriff für Gemeinschaft. Sind Ausdruck der Erleuchtung und verkörpern sie auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir uns ihrer Qualitäten bewusst werden und sehen, wie kostbar und unerlässlich ihre Hilfe ist, geben wir unseren Stolz, eben unsere Ich-Bezogenheit und unsere selbstbezogene Haltung auf. Wir erkennen, dass wir den Weg zur Erleuchtung nicht alleine finden können und vertrauen uns ihrem Segen an. Also Stolz wichtig auch in einer Demut. Und in dem Demut, ich weiß nicht, ob das sprachlich korrekt ist, aber sich jemandem anvertrauen braucht auch Mut. Demut. Demut, sich selber ein Stück weit so der eigene Kontrolle aufgeben und sich jemandem anvertrauen braucht Demut. Nicht ich alleine wieder der Hero, sondern bei mir mich auch. Und ich muss mich nicht unter den Chef stellen, aber ich muss mich jemandem wieder anvertrauen können. Und für das braucht es Mut, eben Demut. Wir erkennen, dass wir den Weg zur Erleuchtung nicht alleine finden können und vertrauen uns ihrem Segen an. Und da kommt das Wort Segen jetzt zum ersten Mal rein. Sagen ist eigentlich gemeint mit einer Wirkkraft. Also da vor gibt es entsteht so wie eine Art Kraftfeld. Wenn ich mich etwas wirklich hingebe, dann steht wie eine Kraft oder durch. Und es vor der Kraft von dem Inhalt auf mich zu wirken und von mir wirkt es auch zurück. Es wird etwas wie möglich. Wenn ich mich öffne, entsteht wie, als würde ich dort den Strom zusammenheben, dann kann etwas fließen. Wenn ich nicht offen bin und abschott und ich bin so und ich schaue von mir und so, kann nichts passieren. Es braucht, damit das etwas passieren kann, von dieser Belehrung, von einer Lehrerin zu uns, muss ich in eine Offenheit kommen. Wenn ich das habe, wenn ich mich öffne, dann kann das auch etwas mit mir anfangen machen. Und das ist mit Segen gemeint. Es ist eine doppelte Beziehung, die hier anfängt zu spielen. Öffnen wir uns dem Segen der drei Juwelen und machen selbst eine angemessene Anstrengung in der Praxis. Also es ist nicht einfach, man kann hier zurückliegen und sich besonnen lassen von dem Segen. Das braucht schon auch eigene Anstrengung. Aber nicht nur eine eigene Anstrengung, sondern ich muss mich auch wieder bescheinen lassen. Es ist eben einerseits sich anstrengen, von etwas im Sein, das wäre auch in dem alten Schema, das ich immer wieder brauche, becoming, dran sein, werden. Und be ist sein, lassen, zulassen. Öffnen wir uns dem Segen der drei Juwelen und machen selbst eine angemessene Anstrengung in der Praxis, dann lichten sich die Schleier der dualistischen Sichtweise und die ureigenen Qualitäten unseres Geistes kommen ungehindert hervor. Und dann eben fließt Segen in dem Moment. Wenn das Ich so aus dem Fokus geht und so mir mehr eine selbstlose innere Haltung und selber und anderen gegenüber finde, dann löse ich hier Objekt und Subjekt beziehen ein Stück weit auf. Oder ganz auf. Das ist gemeint, dass hier die Schleier der dualistischen Sichtweise auf ein Erwecken. Ich bin nicht primär für mich selber unterwegs, sondern ich bin in einer engen Verbindung mit anderen unterwegs. Und dann gibt es gar nicht mehr ich und du. Und es geht ja für uns. Es geht ja in einem höheren Sinn dann eben die Gemeinschaft. Es gibt verschiedene Ebenen der Hingabe. Hingabe aus Bewunderung, Hingabe aus irgendeinem Star, wo man da das Plakat aufhängt als Jugendlicher und dann anhimmelt. Aus Bewunderung, Hingabe aus Sehnsucht, man möchte wirklich dort hinkommen, man Hingabe an einen Wunsch, irgendwann an ein Ziel, beruflich oder ausbildungsmässig, da habe ich wirklich eine Sehnsucht nach einem Ziel. Also es kann sein, dass ich da eine Sehnsucht mir erfahre nach diesen inneren Zuständen. Hingabe aus tiefem Vertrauen und Hingabe aus unumkehrbar, unerschütterlicher Gewissheit. Wir schreiten auf diesen verschiedenen Ebenen in dem Maße voran, wie unser Verständnis und unsere Erfahrung sich vertiefen. Vielleicht fühlt man sich zuerst so bewundert, wenn irgendjemand denkt, das ist auch toll, wie der durchs Leben geht und dann, wo macht er das eigentlich? Und dann findet man trotzdem, wenn man sich auch ein Stück weit erinnert, dann fängt man sich mit dem auseinandersetzen, dann kriegt man langsam ein eigenes Wissen und dann kriegt man immer mehr Vertrauen, weil man es auch ausprobiert. Und irgendwann ist einem völlig klar, das ist es. Und so, da gibt es ja so einen Weg, der eigentlich aus der eigenen Erfahrung, der kann erst, die Fortschritte passiert aus eigener Erfahrung, indem wir es immer mehr machen und immer mehr uns eben die Entscheidung, die gefällt, merken wir eigentlich, ja, es wird wirklich in der Tiefe gut. Es entsteht immer mehr Klarheit, Energie und Hingabe. Das wird jetzt in dem nachfolgenden Abschnitt noch ein bisschen mehr ausgeführt. Lese ich jetzt nicht. Der drittletzte Abschnitt, werden wir mit unserer grundlegenden Natur, dem natürlichen Zustand des Geistes, zunehmend vertrauter und erfahren wir ihn, können wir dieses Vertrauen und diese Hingabe unerschütterlich werden. Also indem ich eben mich so öffne und so das eigene Ich-Projekt auflöse, finde ich immer mehr in so eine innere Offenheit. Und das ist eigentlich der Zustand, wo man vielleicht manchmal so kurz in uns merken, wenn wir einfach so können, vielleicht heute oben, aber auch sonst, wenn wir irgendwie noch spazieren oder unterwegs sind, ich plötzlich einfach in einer Verbundenheit bin mit dem, was ist, ohne jetzt mir groß etwas anderes zu wünschen, als es gerade ist. Ich bin einfach mit mir und der Welt im Frieden, wenn man so schön sagt. Und ich würde jetzt auch, selbst wenn man den Weg abschneidet auf dem Spaziergang, ich würde den jetzt nicht anschnauzen, anders würde ich es vielleicht machen. Dann ist das eine Ferie und dann müsste jetzt gerade durch, muss der Hund gerade da ankacken und mit Stimmen zu und so. Sondern wir sind einfach eigentlich in einer Verfassung und sagen, hey, okay, ist okay. Das ist so ein innerer Zustand, den wir merken können, so ein natürlicher Zustand vom Geist, der eigentlich, das habe ich auch schon an anderen Übungen mal ausgeführt, wird so in der Belehrung als Buddha-Natur. In uns innen ist der Geist einiges so. Er ist offen, er ist völlig offen auf andere hin. Und er tut sich dort eigentlich aus dieser Offenheit und aus dieser Verbundenheit heraus entfernen, in dem Ausmaß, wo eben noch Grenzen sich auftaucht. Wo Grenzen zieht und abschottet und den Wall ringsum aufschüttet. In dem Ausmaß, wo das wegfällt, kommt immer mehr in Offenheit wieder mal durchlässig. Und ist nicht mehr so das eigene Wohl, das auch, man muss auch noch für sich schauen, man darf nicht verhungern und schauen, dass man wohl geht, aber das Wohl von den anderen kommt. Und das ist so der Zustand, wenn man merkt, wo die Offenheit und die Verbundenheit entsteht, dann merkt man eigentlich, dort sind wir ein Stück weit richtig auf dem Weg. Und das entspricht auch dem tiefsten inneren Zustand, den wir eigentlich haben. Das Erholsamste ist immer das Aufgehen im zeitlosen Gewahrsein. Im zeitlosen Gewahrsein sind die Meister zu Hause und Meisterinnen und da erholen sie sich. Also wenn wir in diesem Zustand finden, von so einem inneren Gewahrsein, das ist extrem erholsam. Wenn das mal für ein paar Sekunden gelingt, merkt man, das sind echt Ferien. Das ist auch im Buch von Jögni Rinpoche, steht hinten drauf im Buch Ferien für immer. Ja, und das ist das gemeint. Also wenn es uns nicht gelingt, der Zustand vom einfach Sein, immer wieder so für kurze Momente sagen, das gibt keine bessere Ferien als das. Das ist der Zustand oder die innere Haltung, wo Menschen, das wären jetzt wieder die Meisterinnen und Meister, die erleuchteten Wesen, die wir Eingang empfinden können, da können wir noch ganz viel lernen und uns belehren lassen. Das ist das, was die können. Und aus dem sind aber nicht jetzt einfach nur dort im Nirvana und machen nicht mehr, sondern aus dieser gelösten inneren offenen Haltung sind sie auch extrem aktiv. Aber dann eben für andere und für die Umgebung. Aus dem Wissen entsteht wirklich eine Aktivität heraus, die nicht primär aus einem Ich muss noch das haben, selber haben, sondern was tut der Gesamtheit gut. Das ist mit dem gemeint. Die höchste, ultimative Gottheit befindet sich jedoch in unserem Geist. Wir erlangen Erleuchtung, indem wir unsere wahre Natur erkennen und uns in dieser Erkenntnis üben. Das heisst, wir haben Hingabe zu anderen Menschen, zu Belehrungen, aber eigentlich die schlussendliche Hingabe ist am Schluss in den eigenen Geist, der die Fähigkeit hat, erleuchtet zu werden. Und nicht im Sinn, dass man jetzt das als Ich-Projekt wieder macht, abschottend, aber die Gewissheit, der Geist, den wir haben, ist nicht anders als der von diesen Menschen, die auf dem Weg, wo wir wieder erleuchtet oder als verwirklicht oder irgendwie trefft als grosse Vorbilder, das ist nicht anders. Es läuft an einem anderen Punkt. Das Potenzial ist in allen unseren genau gleich. Das ist halt von den Lehrern und Lehrerinnen der Lehre. Und wir dürfen auch in das ihnen auch vertrauen. Und aus dem heraus, wie wir ihnen können vertrauen, können wir uns überhaupt auf den Weg machen. Und dort haben wir aber dann Hilfe. Es gibt Hilfe außerhalb von uns selber, aber auch die eigene Möglichkeit, das Vertrauen in den eigenen Geist. Das ist auch wieder wichtig, sich zu bewusst, dass man nicht sich völlig jetzt zu verlieren, im Sinne von die wirkliche Heimat und Befreiung liegt auch in der eigenen Person, aber nicht mehr in Form von einer Abgrenzung von einem anderen. Das ist gemeint mit dem letzten Satz. Also zusammenfassend kann man sagen, bevor ich dann auf die letzte Seite komme, dann wird es nochmal auf eine andere Seite klar. Die Hingabe hier soll eigentlich verstanden werden, nicht in einem blinden Kadavergehorsam, dass jetzt wir irgendwelche Gurus hinter drin rennen, wo man unreflektiert einfach nachbeten, was wir machen, überhaupt nicht, sondern es geht einmal herauszufinden, was tut mir eigentlich gut. Es geht darum, ein Verständnis selber zu gewinnen. Das heisst, es braucht unseren eigenen Kopf, wir können ein Nein sagen zu etwas. Und es braucht aber wirklich ein Auseinandersetzen mit dem, auch ein unabgelenktes Auseinandersetzen und ein Ausprobieren. Und immer wieder aber auch ein Stück in den Vertrauensvorschuss gehen und sage, ich probiere es einmal. Und dann schaue ich, wenn es auch funktioniert, dann gehe ich noch ein Stück weiter. Und wenn irgendwie jemand mal in die Brust werfen. Aber wenn man das Gefühl hat, das könnte etwas sein, so kleine Schritte immer wieder vorwärts machen. Das wäre, und damit dann auch, wenn wir so einen Weg für uns entdeckt haben, mit einer gewissen Energie und einer gewissen klare Ausrichtung auch uns selber gegenüber und einem gewissen Commitment, der wäre gut, das wäre eine Hingabe im Sinn von mit Energie, mit Entschlusskraft. Und das andere wäre aber auch Hingabe im Sinn von sich immer wieder öffnen und sagen, ich muss es nicht alleine machen. Ich darf mich eben auch zufluchtnehmend anvertrauen. Das ist so der Aspekt Hingabe, wo so eine Achtsamkeitspraxis klar hilft, dass es nicht in ein Ego-Projekt verkommt, das am Schluss nur leidenschaffend ist. Man, ist ein bisschen, man tut dann ein bisschen achtsamer leiden, sagen wir mal. Aber, und merkt vielleicht bewusst, aber wirklich befreiend ist es nicht. Was sind jetzt die Praxisideen da dazu? Da kommen wir jetzt eigentlich auf das, was ich auch in der Anleitung vorhat gemacht habe. Die werden das jetzt wiedererkennen. Ich habe zuerst so ein bisschen stark umgangssprachlich, aber die vier vorbereitenden Betrachtungen gebracht. Nämlich, wir, und das ist, es finde ich, eine sehr gute Praxis, wenn man das, was ich jetzt so einig mache, wenn man das wird anspricht, wirklich häufig macht, immer wieder. Ich mache zum Beispiel das fast jeden Morgen, noch bevor ich aufstand. Das Erste ist, dass ich mich überlege, dass ich sagen kann, oh, der Tag stimmt und so, schon wieder und so. Aber ich kann mir auch sagen, hey, eigentlich ist mir wieder ein Tag geschenkt. Und es gibt vielleicht Sachen, die man echt bevorstellen, weil sie schwierig sind und es ist ja nicht ganz so einfach und so. Aber eigentlich, ich habe einen Tag, einen neuen Tag. Und eigentlich, wenn ich mir mal so überlege, geht es mir ja schon recht gut. Zumindest mal äußerlich geht es uns allen Ländern. Da gibt es ganz viele Menschen, wo es ganz anders geht auf der Welt. Mein Job, meine Familien um uns herum, wir leben in einem sicheren Land. Und wir haben sogar, und das ist auch gemeint, vor allem, wir haben Zugang zu Belehrungen. Wir können das lesen, ins Internet herunterladen, das ist gar kein Problem. Wir können x Angebote nutzen, es liegt einfach um uns herum. Das ist ein ganz seltener Zustand, den nicht viele Menschen haben. Und selbst wenn ich es morgens geschafft und wieder hier sitze, und mein Gott, und das wieder sein und so, kann ich überlegen, okay, trotzdem in der Summe ist es gut und ich kann mir überlegen, das wäre dann Punkt 3, wie kann ich mit dem gescheit umgehen. Und dann kommt die nächste Betrachtung und die ist eben schon mal wichtig, sich immer bewusst zu werden. Ich habe auch immer das Gefühl, ja, das geht noch endlos weiter, so wie ich jetzt lebe. Ja. Ad infinitum, ich kann jeden Morgen auf und leide ins Clara-Spital und das hört nie auf. Und meine Söhne sind noch ad infinitum daheim und so weiter. Und ich bin relativ gesund und so, und das geht auch ad infinitum weiter. Und jetzt will ich mir bewusst werden, nein, eigentlich der sehr seltene Zustand, den ich da habe, der ist sehr vorübergehend. Der kann schlagartig, kann das sofort wechseln. Mir wird das nicht immer, das ist ein bisschen Gnade, von mir in so einem Spital arbeite, wenn ich arbeite. Ich laufe jeden Morgen durch das Onkologieambulatorium durch, da sitzen dann die ganz jungen bis alten Menschen, und ja, ich weiss, die dort sitzen, die haben Krebs, oder zumindest die Angehörige, die nebenan sitzen, da hat es Frauen mit kleinen Kindern und alte Leute und Geschäftsleute. Ich weiss, alle, die kommen dort zu einer Zytostatika-Therapie, die haben Krebs. Manchmal sieht man es wirklich an, die sehen schon gar nicht gut aus, andere nicht. Und unter den Sitzungszimmern, wenn ich runter schaue, sehe ich gerade so eine Palliativstation, wo jeden Tag jemand steht. Also da habe ich, das ist jetzt ein guter Ort, um das zu tun. Aber dem ist mir auch nicht immer bewusst. Aber wenn man mit dem Bus sieht, denke ich mir, hey, ich laufe da rein und arbeite, die anderen sind da und kriegen jetzt wieder Statik. Was sich immer wieder einfach bewusst werden, das ist vergänglich. Kann schlagartig vergehen. Und damit entsteht ein gewisses Gefühl von Dringlichkeit. Ich habe nicht ewig Zeit, für das zu machen, was mir wichtig ist. Und darum geht es wieder darum, den Tag, den ich jetzt habe, schauen, wie kann ich ihn in den Punkt 3 Handlungen und Wirken, das bedingte Entstehen, wo wir ja schon im Kurs darüber unterhalten haben, aber auch schon ein ganzes Jahr lang in einem der letzten Jahre, mal, wo ich so einen Zyklus darüber gemacht habe, das bedingte Entstehen. Ich setze Bedingungen, mein Handeln setzt Bedingungen, das, was ich anderen sage, wie ich mit anderen umgehe, wie ich mit welcher Einstellung in mich angehe, ob ich dort Chancen sehe oder das Problem. Ich kann mich immer wieder neu versuchen auszurichten, damit bewusst werden, was machen meine inneren Zustände mit mir. Und ich kann Einfluss nehmen. Und es geht eigentlich darum, diese Handlungen und die Wirken sich dann bewusst werden und sie auch zu nutzen, die Möglichkeiten, die ich habe. Und sich aber auch bewusst werden, dass wirklich sich das Leid beenden kann ich nur, wenn ich ganz tief in die Praxis einsteige, in einen ganz tiefen Sinn. Das wäre in Punkt 4. Dort klingt noch mehr mit, wo ich jetzt nicht noch tiefer darauf eingehe. Also es braucht wirklich ein Commitment. Und jetzt kann man vielleicht kommen, okay, das ist dann gar schon noch schwer, aber heute habe ich nicht gerade wirklich Kraft und Mut dazu. Und dann kommt eigentlich der nächste Aspekt, das ist der Zuflucht. Ich bin nicht allein unterwegs. Wenn ich jetzt am Morgen aufstand und wieder in die Bürgerung oder hier irgendwo die Schüler anstehe oder was ich halt alles so mache, sondern ich kann mich etwas anvertrauen. Und darum kommt so die Zufluchtsformel, die man immer wieder kann sich selber sagen kann, bis ich so in der Befreiung bin, kann ich Zuflucht nehmen, wenn ich das möchte, zu so Lehrer, zu dem Buddha-Fall, dem Vorbild, wo sich, wo hat die Befreiung, der Weg zur Befreiung gewiesen. zu der Belehrung, die er gegeben hat, zum Dharma und all diesen Methoden und zu der höchsten Gemeinschaft von denen, die auch unterwegs sind. Ich kann mich denen immer wieder aufs Neue anvertrauen und dort tanken. Also bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zu Buddha, zum Dharma und zur höchsten Gemeinschaft. Möge ich durch die Verdienste der Praxis, der Freigebigkeit, dann ich offen bin und nicht nur für mich schaue, und der anderen Parameter, die stehen in einer Fußnote, und du hast nicht das zu Recht gesagt, eine Fußnote, fünf energisches Bemühen kommt doppelt, nämlich einmal als vier, einmal als fünf. Ich weiß nicht, Claudia, weißt du, was Sander, ich weiß gerade jemand, was Sander, ich weiß es gerade nicht. Ich kann immer nie mehr das auswendig zu merken, dann schreibe ich es als Fußnoten an. Es geht einfach darum, es sind innere, heilsame Qualitäten. Es sind ein paar aufgeführt. Freigebigkeit, oder? Ich bin grosszügig. Grosszügig heisst nicht nur mehr Geld geben, sondern ich bin grosszügig mit meiner Zeit. Wenn jemand kommt und etwas von mir möchte und ich merke, dann ist es wichtig, dass ich mir Zeit nehme für ihn. Das ist ein grosser Teil von Freigebigkeit. Das ist etwas vom Wertvollsten, was wir zum Beispiel haben. Ethische Richtlinien. Sich einfach innerlich sauber verhalten. Das ist nicht betrügen, nicht lügen, nicht stehlen und so weiter. Oder? Das sind die ethischen Richtlinien. Geduld. Versuchen immer sich mit sich selber, aber mit anderen in Geduld zu sein. Dann eben das energische Bemühen. Das ist das Energie, Entscheid, Klarheit. Das ist das, was ich zweimal aufgeführt habe. Meditation. Und Weisheit. Und dann gibt es noch weitere solche, es gibt immer so von den Parametern, gibt es noch solche mit 7, es gibt solche mit 12, es haben noch weitere so Stichworte. Darum ist eigentlich gar nicht so wichtig, die Einzelnen zum Detail, sonst alles müssen wir anbeten. Also ich tröste mich mit dem immer wieder, vielleicht wäre es schon wichtig, aber sagt mir, also ist nicht so wichtig. Das tröstet mich. Und zum Beispiel eben Entsagung, Verzicht, Wahrhaftigkeit, Standhaftigkeit, mitfühlende Güte, mit, ist übrigens auch zweimal da, sehr gut. Ist ja wichtig. Also, sind einfach, dass ich mir durch die Verdienste der Praxis, dass ich immer wieder versuche, eigentlich kann man das sagen, möglich durch das Verdienste der Praxis von heilsamen Qualitäten, dass ich versuche, heilsame Qualitäten in meinen Alltag zu bringen. Dass ich geduldig bin, dass ich großzügig bin, dass ich mitfühlend bin, dass ich offen bin für andere. Das ist eigentlich das damit gemeint. Zum Wohle der Wesen Butterschaft verwirklichen. Also, dass ich eigentlich zu immer mehr Erleuchtung finde, für mich, aber auch für alle anderen, die mich herum sind. Wenn ich das bin, denen anderen um mich herum geht es dann gut. Das ist ein Feld von Leuten, die so verwirklicht sind, ist man gerne um sie herum. Die ziehen die Leute völlig magisch an, die haben eben ein Segensfeld um sich herum. Und dann kommt eigentlich der Wunsch, die vier Grenzenlosen und das Zuflucht. Ich denke, es folgt dann eigentlich ja, der Wunsch, mögen alle Lebewesen glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen. Das habe ich das letzte Mal auch schon drauf gehabt. Es geht nicht nur um mich, sondern es geht um alle. Mögen alle Lebewesen, da gehöre ich dazu. Mögen wir alle glücklich sein, das wäre doch einfach wunderbar. Nein. Und mögen wir die Gründe dafür, die Ursachen für uns haben. Mögen sie frei von Leiden, dessen Ursachen sein, Mitgefühl. Mögen sie nie von der wahren leidhaften Freude getrennt sein, mit Freude. Und mögen sie frei von Vorlieben, Anhaften und Ablehnen in großem Gleichmut verweilen. Das sind die vier Unendlichen, die vier Grenzenlosen, die ich eben auch im Rahmen des Kurses mal etwas darüber gesagt habe. Das ist eigentlich das sich öffnen mit Gefühlen. Damit haben wir eigentlich in diesen Sachen drin, einmal in der vorbereitenden Betrachtung der Hilfe, im Sinne, uns klar auszurichten. Was ist mir wirklich wichtig? Es tut mir wirklich gut, ich habe nicht ewig Zeit, dann denke ich, packe ich es an, für umgangssportlich sein. Das sind die vier grundlegenden Betrachtungen. Das ist schwer, es ist nicht so alleine, das alleine zu machen, aber ich bin nicht alleine. Ich kann mich anvertrauen. Ich habe die Möglichkeiten, das ist Zuflucht. Und das mache ich nicht nur für mich, sondern ich mache es eigentlich für mindestens die, die mir nach sind und möglichst weit um anderen auch. Das wären die vier Grenzenlosen. Damit habe ich die Elemente in eine klare Ausrichtung, eine Hingabe im Sinne von Zuflucht und ein Mitgefühl im Rahmen von diesen vier Grenzenlosen. Und das ist so eine ganz kompakte eigentlich Zusammenfassung von Buddhismus, kann man sagen. In den drei Ebenen. Und das geht es eigentlich. Und aus dem heraus entsteht eben halt wirklich dann so eine Kraftfeld, Hingabe, Mitgefühl, in dem Zentrum ist die Liebe. Und aus dem heraus entsteht auch eine andere Sicht von den Dingen. Und das ist eigentlich die Sicht der leeren Natur oder die wahre Sicht. Dort entsteht Weisheit, die nicht einfach eine Buchweisheit ist, sondern eine tiefe, verbundene Weisheit, die hilft, immer wieder das Richtige zu tun und zu entscheiden. Und um das geht schlussendlich in dieser Praxis. Und damit kriegt natürlich die ganze Achtsamkeitspraxis nochmal einfach eine andere Dimension und tiefe Schärfe mit diesen Begriffen. Und darum habe ich auch gefunden, ich möchte das einmal hier einbringen, so gut ich das selber verstand und kann. Und vielleicht ist es ja für euch ein Stück weit inspirierend, euch mit dem mal auseinanderzusetzen, vielleicht auch die Texte nochmal zu lesen. Und die, die dann finden, doch, es ist eigentlich echt noch spannend, kann ich euch noch einen Beruf von einer Lehrer empfehlen. Das ist demnächst. Nämlich am 16. November kann ich leider an Geschäftsleitungssitzung, komme ich zu spät oder gar nicht. Da wird er reden, mein Lehrer, der Lama Tilman Lündrup, wo eben ein Schüler ist von Gendin Rinpoche, der das Buch übersetzt hat, wird er reden, die Bedeutung von Hingabe und Segen in der Dharma-Praxis. Also da kann er dort nochmal eine Schuhe von rausnehmen und nochmal abtiefen. Und nochmal, vielleicht auch, das ist nicht jetzt wirklich, als buddhistischer Lehrer wird er dort reden, der ganz tief in dieser Praxis daheim ist. Und er kann das sicher nochmal auf ganz tolle Art und Weise nochmal weiter vertiefen und auch nochmal abrunden und auch nochmal andere Schlagwörter drauf werfen auf das, oder Schlaglicht werfen auf das Thema. Das ist ein Thema, da kann man wochenlang darüber unterrichten. Das ist ganz viel drin. Und das könnte auch. Wenn man hat ja nur eine oben Zeit, aber es gibt sicher einen dichten oben, einen dichten Vortrag, da bin ich sicher. Also kann ich euch empfehlen. Da ist im Kalyanamitta, da habt ihr den Link auf der Website bei mir und da könnt ihr das Programm anschauen und so weiter. Okay. Das war das, was ich heute oben zu dem Thema sagen und ich weiß nicht, ob es jetzt eine Provokation ist. Es ist eine Provokation für die leichte Selbstverliebtheit. Ich tue mich ein bisschen aufstacheln. Wo bin ich jetzt zu stark mit mir selber unterwegs und zu stark auf mich fokussiert? Darum ist es für die Provokation, sondern hier zu provozieren, immer wieder schauen, einen Weg in die Offenheit zu finden. Darum habe ich auch den Titel gewählt: Noch größere Provokation, Hingabe und Segen. Aber die beiden Provokationen braucht es, dass wir nicht eindösen und den falschen Weg in unsere Praxis gehen. Okay, jetzt wären wir Zeit für Fragen oder Ergänzungswünsche oder eben hat sich provoziert oder nicht. Und, mich provoziert es immer wieder. Also es gibt einen Text über Hingabe, so die 37 Praktiken eines Bodhisattvas, das hast du dann ja schon erwähnt, du bist auch schon mal einen Vortrag gesehen, gell? Das ist ein Portal. Provozierend. So wie im Stil von schläge ich einen auf die linke Wange, halte in die rechte hin. Solche Sprüche, oder? Das ist dann also recht provozierend. Also eine wirkliche Hingabe ist dann und Mitgefühl, das ist dann nicht nur ein bisschen nett sein, das ist dann recht provozierend. Ja. Gut, also gibt es Fragen, Ergänzungswünsche? Rückmeldungen, Bemerkungen, Unklarheit.
Es war ja sehr dicht, gewesen, was du erzählt hast. Also, ich habe viel erfahren. Mir ist einfach noch, also wahrscheinlich könnte ich zu verschiedenen etwas meine Gedanken vielleicht noch beitragen, aber die letzten Worte sind mir wegen der Selbstverliebtheit, wo ja eigentlich sehr wenig sich keinen Weg hineinstellen kann. Aber es haben ja viele Leute auch schon gesagt, wenn man lieber will, wenn man lieber teilhabt und ins Leben liebe geben, muss man sich auch selbst gerne haben. Und wenn man sich selber nicht gerne haben kann, kann man auch nicht geben. Ich denke, du hast auch etwas Wahres drin.
Das möchte ich auch mit dem nicht gesagt haben. Ich denke, das ist gut, dass du es nachsprichst. Selbstverliebtheit ist eben für mich, das heisst nicht eine Selbstliebe. Sondern das ist eigentlich überhöht und sich immer vor andere stellen. Dass man sich selber zuerst einmal, das fühlt man immer an, die ganze Metapraxis fängt ja immer an mit sich selber. Das ist wieder so. Und das ist auch häufig sind vielleicht, oder bei vielen Menschen ist gar nicht so sehr der andere das Problem, sondern zuerst einmal sich selber gerne haben. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es geht darum, für sich selber, aber nicht nur mehr. Das ist gemeint. Aber da hast du wirklich recht. Das soll also nicht jetzt irgendwie
vielleicht sehr gesehen. Du hast es also verstanden von dir.
Ja, es ist wirklich wichtig, dass man das immer wieder...
Ja. Es ist eigentlich noch ein Gebiet, das nicht so einfach zu verstehen ist, vielleicht auch, oder zu begehen ist. Mhm. Ich denke, dass es einem wieder lohnt. Vielleicht auf der anderen Seite. Am Wochenende habe ich ein Zitat gesehen. Liebe ist bei dem, der liebt, nicht bei dem, der geliebt wird. Ich finde, in dieser Ausschließlichkeit es ist noch anregend. Also das teilhaftig werden von dem, dass er auch Tätigkeit braucht. Und bei dem, der tätig ist. Mhm.
Ja. Okay, dann lassen wir es hier dabei bewenden. Schön, dass ihr gekommen sind. Da eben eine Möglichkeit, das Thema zu vertiefen, habe ich schon erwähnt. Der Vortrag. Der nächste Vortrag hier. Nein, es ist kein Vortrag. Es ist eine Praxis oben zusammen. Wird sein. Ich weiß gar nicht. Schaut, ob die Batterien laufen. Das. Also die, die hier wieder möchten. Wir werden das dann mehr, das Thema miteinander nicht jetzt nochmal vortragsmässig vertiefen, sondern im gemeinsamen Üben am nächsten Oben. Das ist eine reine Praxis oben und der wird sein. Am 23.11., das ist ein Mittwoch. Also es ist ein gemeinsames Praktizieren, miteinander sein und auch Möglichkeit, wenn das jetzt ein bisschen auf sich hat wirken lassen, oder etwas zu gelesen hat, auch dann sich austauschen darüber, über die Praxis und auch Fragen vielleicht zu stellen und miteinander zu besprechen. Das wäre also am 23. November, wäre der nächste Termin da.